FM auf 102,6.
Einen schönen guten Abend zusammen und willkommen bei Free FM. Hier ist Weltmeister Dieter Buchwald. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Herrengedeck mit Andreas Kulik. Viel Spaß!
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
Ja, danke Guido und herzlich willkommen auf der 102,6. Einen schönen guten Abend. Ohne ihn läuft nichts. Er muss gepflegt sein, gestutzt und auf die rechte Länge geschnitten soll er auch noch sein. Nicht zu trocken und nicht zu nass. Obendrein erwartet man von ihm dichten Wuchs und ein saftiges Grün ohne jegliche Flecken. Streifen, Karos oder Halbkreise, die sind ja noch okay, zumindest solange sie gewollt sind. Ja, so ein Fußballrasen, der hat es nicht einfach. Alle Blicke richten sich auf ihn. Doch was tun, wenn der Rasen mal nicht mitspielt? Bei Krankheiten, wie zum Beispiel kahlen Stellen, mangelndem Wuchs, Grasausfall, Flecken oder Schädlingsbefall, da kann dann wohl nur noch einer dem Patienten helfen. Der Rasendoktor nämlich. Und ein solcher ist heute Abend mein Gast im Herrengedeck. Gleich wird Dr. Gerhard Lung vom Institut für angewandte Rasenforschung in Stuttgart am Telefon sein. Er wird in der kommenden Stunde erklären, wie Fußballrasen am besten wächst, wie er gepflegt werden will, welches die häufigsten Krankheitssymptome sind, wie sich die Ursachen behandeln lassen und wann dem Rasen tatsächlich gar nicht mehr zu helfen ist. Der Rasendoktor. Im Gespräch im Herrengedeck. Gleich nach der passenden Musik zum grünen Wuchs, nämlich die Sterne. Was ist mein kleiner Grashalm und Grauzone? Wütendes Gras.
Was ist mein kleiner Grashalm? Weißt du, was dich knickt? Oder bist du beim Grübeln darüber eingenickt? Was ist mein kleiner Grashalm? Weißt du, was dich knickt? Oder bist du beim Grübeln darüber eingenickt?
Ja, das Herrengedeck auf Radio Free FM am Sonntagabend und zu Gast in meiner Sendung heute beim Thema Fußballrasen ist Dr. Gerhard Lung vom Institut für angewandte Rasenforschung in Stuttgart. Herzlich willkommen im Herrengedeck, Herr Lung.
Guten Abend. Guten Abend.
Ja, Herr Lung, Sie haben einen interessanten Beruf und bevor wir auf Ihr Institut zu sprechen kommen, würde mich mal kurz interessieren, können Sie mir Ihr Tätigkeitsfeld kurz schildern und uns auch mal erklären, wie Ihr Werdegang war, damit man weiß, was dem alles vorausging?
Gut, es war zunächst ein Studium in Hohenheim, Studium der Agrarbiologie, anschließend die Promotion und dann war ich bis 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Phytomedizin, war dort zuständig für die Nematologie. Und parallel dazu habe ich mit meiner Frau zusammen ein Institut gehabt, beziehungsweise zunächst mal ein Labor, um einfach Diagnostik tätig zu sein, Rasenkrankheiten analysiert und mit der Zeit kamen dann die Rasengeschichten noch hinzu, Rasenkrankheiten, Saatgutbehandlung und so hat dann eines das andere ergeben und 2002 habe ich dann die Saatgutfirma Optimax übernommen, habe das Institut und die Universität verlassen und bin seither privatwirtschaftlich tätig.
Was fasziniert Sie denn eigentlich so an Rasen und an Gräsern?
Zunächst, als ich noch in der Uni war, war ich überhaupt nicht so fasziniert von Gräsern. Rasen war für mich grün, musste man regelmäßig mähen, aber je mehr ich mich eigentlich mit der Sache beschäftigt habe, hat mich das eigentlich immer mehr fasziniert. Einerseits mal vom natürlichen Habitus aus, die verschiedenen Blütenstände zu den verschiedenen Jahreszeiten. Vor allem dann, wenn die Blütenstände stehen geblieben sind und der erste Frost geht drüber, sah das eigentlich sehr schön aus. Aber andererseits natürlich auch die ganzen Rasengräser, wie belastbar die sind. Wir treten den Rasen mit Füßen und das ist eigentlich die einzige Pflanze, die so etwas mit sich geschehen lässt, ohne dass sie da das einem übel nimmt.
Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert. Sie haben ja mal zusammen mit dem deutschen Rasenpapst Dr. Heinz Schulz gearbeitet. Inwieweit hat der Sie beeinflusst und was kann man denn von einem, der den Ruf des Rasenpapstes hat, lernen?
Gut, er war ein Kollege zu mir in Hohenheim und er kam eines Tages auf mich zu, hat einen Phytopathologen gesucht, der sich mit den Rasenkrankheiten beschäftigt. Das habe ich dann damals auch gerne angenommen, als ich noch in Hohenheim war, habe mich dort also in die ganze Thematik eingelesen und er hat mich eigentlich zum Rasen gebracht, nicht nur mich, auch dann letztendlich meine Tochter. Und wir haben dann gemeinsam Seminare bei Greenkeepern durchgeführt. Er hat mich also Schritt für Schritt eigentlich an diese Thematik herangeführt und da bin ich ihm eigentlich auch sehr dankbar darüber.
Ja, dann hat sie so weit geführt, dass Sie Ihr eigenes Institut gegründet haben. Was ist denn Ihr Institut für angewandte Rasenforschung genau?
Gut, es hat sich während der Unizeit noch entwickelt. Das hat eigentlich in erster Linie meine Frau geführt, weil die ging dann Mitte der 90er Jahre aus dem Schuldienst heraus und hat dann also mit mir zusammen diese Sachen gemacht und auch sie war dann fasziniert von diesen ganzen Dingen. Wir beschäftigen uns eigentlich so im großen Komplex mit Rasenkrankheiten, aber in der Zwischenzeit auch mit der Bodenbiologie, was auf Rasenflächen natürlich ganz entscheidend ist. Und wir führen also Auftragsforschung durch, wir haben auch eigene Forschungsprojekte zu Rasen und beraten draußen die Kunden, sind diagnostisch tätig, das heißt, die Kunden können also Proben bei uns einsenden und wir versuchen dann herauszufinden, was für Ursachen vorliegen, welche Rasenkrankheiten, welche Schädlinge.
Und wieso haben Sie denn gemeinsam mit Ihrer Frau überhaupt dieses Institut gegründet? Also war das eine Marktlücke, hat es das dringend gebraucht?
Es war teilweise eine Marktlücke. Es gab hier in Deutschland nichts Vergleichbares. Gerade was die Diagnostik betraf, waren wir damals noch in den Kinderschuhen gesteckt. Und das war der Grund, warum wir das dann eigentlich aufgebaut haben. Auch die Saatgutbehandlung war damals im Rasenbereich komplett unbekannt. Und so haben wir das halt Schritt für Schritt aufgezogen.
Wie viele Mitarbeiter hat das Institut inzwischen?
Wir sind eigentlich immer noch ein Familienbetrieb, das heißt also drei Personen, meine Frau, die Tochter und ich, wobei ich in den letzten Jahren zwangsläufig aus gesundheitlichen Gründen mich zurückziehen musste. Da haben meine beiden Frauen eigentlich das hauptsächlich gemacht und ich versuche jetzt langsam wieder zurückzukommen.
Und mit welchen Themen und Fragen muss sich denn Ihr Institut jetzt hauptsächlich auseinandersetzen?
Also die Themenschwerpunkte sind einerseits einmal die Krankheitsdiagnostik, die nimmt den größten Schwerpunkt ein. Seit ein paar Jahren auch die Bodenbiologie, die immer bedeutender wird, dann Maßnahmen zur Prophylaxe von Rasenkrankheiten. Das sind so die wichtigsten Schwerpunkte. Und bei diesen Schwerpunkten konzentrieren wir uns unter anderem auch auf die Bodenhilfstoffe, Biostimulanzien sowie Saatgutbehandlung. Denn vor allem bei den ersten beiden genannten Produkten, Bodenhilfstoffe, Biostimulanzien, wird auch sehr viel Unfug getrieben auf diesem Gebiet. Und da werden auch sehr viele Produkte angeboten, die eigentlich keine vernünftige Wirkung haben. Und da wollen wir einfach auch ein bisschen Klarheit schaffen und den Kunden einfach Hilfestellung geben, welche Produkte sind sinnvoll, welche sind unsinnig.
Jetzt ist ja so, für uns eins, der vielleicht in der Natur ein bisschen spazieren geht oder auch ab und zu mal Fußball spielt, ist ja Rasen gleich Rasen. Für Sie wahrscheinlich überhaupt nicht. Und im Sport, nehme ich doch mal an, gibt es auch ganz unterschiedliche Rasen für unterschiedliche Sportarten, oder?
Absolut richtig, aber für mich war Rasen früher auch Rasen und nichts anderes. Ich habe da also keinen Unterschied gemacht. Erst als ich in die Thematik reingekommen bin, hat man sich da nicht mehr mit der Sache beschäftigt und in der Regel hängt das eigentlich von der Schnitthöhe und von der Belastbarkeit ab, welche Rasengräser in den jeweiligen Sportrasenmischungen vorkommen. Und es gibt einfach Gräser, die lassen sich extrem tief schneiden, also sehr kurz mähen, das sind Acrostis und Festuca-Arten, also Gräserarten, die zum Beispiel auf Golfplätzen vorkommen. Und dann gibt es Gräserarten, die im Sportrasenbereich mehr eine Rolle spielen, wie Lolium, Poa patensis, die sehr belastbar sind, die eigentlich das alles aushalten, was man einem Sportrasen zumutet. Und letztendlich kristallisieren sich dann hier entsprechende Gräsermischungen heraus. Das muss nicht für die Ewigkeit gelten. Neuzüchtungen mit anderen Ansprüchen, mit klimatischen Veränderungen können hier natürlich noch eine Rolle spielen, dass wieder eventuell neue Mischungen auf uns zukommen. Aber letztendlich ist es die Schnitthöhe und die Belastbarkeit, die eigentlich so eine Sportrasenmischung bestimmt.
Aber es ist schon so, dass unterschiedliche Sportarten dann auch tatsächlich unterschiedliche Rasen brauchen. Oder ist da viel so... Ja, ist das so ein bisschen aufgebläht, dass man da so eine Art Wissenschaft draus macht?
Nee, wir brauchen natürlich schon unterschiedliche Gräsermischungen für die unterschiedlichen Sportrasenarten. Wie gesagt, im Sportrasenfußball ist es in erster Linie Lolium perennium und Poa patensis. Im Reitrasenbereich nehmen wir wieder andere Gräsermischungen, wie Vestugarinaceae als Rohrschwingel, der sehr belastbar ist. Und im Golfbereich finden wir natürlich auf den Grünen vor allem natürlich Acostis und Festuca-Arten, die extrem tiefschnittverträglich sind, die dann auch ein gutes Ballroll-Eigenschaften aufweisen. Also da gibt es schon eine recht große Auswahl. Es wird sich natürlich in nächster Zeit da nichts ändern, sondern es ist in erster Linie mal die Sorten, die neu hinzukommen, die neu gezüchtet sind, dann, die dann vielleicht eine andere Auswahl bieten und vielleicht noch bessere Eigenschaften bieten als die alten Sorten.
Das heißt, die Saatgutbehandlung spielt eine relativ große Rolle in diesem Bereich?
Die spielt eine Rolle, weil natürlich Krankheiten, Keimlingskrankheiten natürlich im Gräserbestand zusetzen können. Man möglichst schnell über diese Keimlingsphase hinwegkommen. Und das war der Grund, warum wir die Saatgutbehandlung begonnen haben mit antagonistischen Bakterien. Auch die Tochter hat ihre Diplomarbeit über Saatgutbehandlung gemacht, noch initiiert von Dr. Schulz. Er hat leider das Ende nicht mehr erlebt. Aber man kann über so eine Saatgutbehandlung einem jungen Keimling einen entsprechenden Schutz mitgeben. Man kann ihn im Wachstum fördern, um möglichst einen schnell etablierenden Gräserbestand zu erhalten.
Und haben Sie da im Institut dann auch eine eigene Versuchsfläche, wo Sie die Sachen mal ausprobieren können und anpflanzen?
Wir haben teilweise eigene Versuchsflächen, aber das nur im geringen Umfang. Für die Praxisversuche gehen wir auf die entsprechenden Plätze raus, also in die Praxis, entweder auf die Fußballfelder oder auf die Golfplätze, wo wir dann also diese Sachen testen, unter Praxisbedingungen testen.
Ja, und auf die Fußballfelder im Speziellen, nämlich auf den Fußballrasen, kommen wir gleich zu sprechen. Im zweiten Block machen vorher ein bisschen Musik. Sie haben sich was gewünscht von Queen. Ich habe Ihnen die Bohemian Rhapsody rausgesucht, die hören wir uns jetzt mal an. Und danach noch The National mit Green Gloves und dann also Schwerpunkt Fußballrasen.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
Das Herrengedeck auf der 102,6 am Sonntagabend mit Dr. Gerhard Lung vom Institut für angewandte Rasenforschung in Stuttgart. Ja, Herr Dr. Lung, jetzt waren wir stehen geblieben bei verschiedenen Rasensorten und auch bei der Saatgutbehandlung. Lassen Sie uns mal speziell auf den Fußballrasen eingehen. Ganz allgemein gefragt, was zeichnet einen guten Fußballrasen aus?
Erstmal die hohe Belastbarkeit. Eine gute Scherkraftwirkung, somit auch eine gute Bewurzelung bei einer geringen Filzschichtige und natürlich eine dichte Rasennarbe.
Okay, und wie pflegt man jetzt diesen Rasen richtig? Also wenn man ihn jetzt so hat und jetzt kommt er, ist in gutem Zustand, was muss ich tun, damit er auch so bleibt?
Es gibt da keine einheitliche Antwort drauf, denn es gibt kein Patentrezept bei der Pflege. Die Pflege wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, das sind Standortverhältnisse, sind dabei sehr maßgebend, zum Beispiel Bodenverhältnisse, das Groß- und Kleinklima, aber auch Männer- und Gerätepower und natürlich letztendlich der Etat, der für die Pflege zur Verfügung steht. Es gibt ein paar Basics, die man beachten muss, das ist ganz klar. Das ist natürlich das regelmäßige Mähen und das Düngen. Aber was auch ganz wichtig ist, das regelmäßige Bearbeiten der Rasentragschicht, also das Erifizieren, Bekanten, Schlitzen, Stacheln, Vertikutieren. Das sind so die mechanischen Sachen, um Luft in den Boden reinzubekommen. Und ein guter Grünkäfer erkennt, was er zu tun hat, damit es seinem Rasen gut geht. Und er arbeitet nicht nach Schema F, sondern er passt sich einfach den Verhältnissen an und kein Jahr ist wie das andere. Somit kann man eigentlich nicht mit einem exakt terminierten Pflegeplan an die Sache rangehen. Das ist absolut Makulatur, das geht nicht, das funktioniert nicht. Sondern jeder muss einfach auf die entsprechende Situation reagieren.
Aber das heißt ja auch, dass zum Beispiel die gleiche Rasensorte in unterschiedlichen Fußballstadien möglicherweise eine unterschiedliche Pflege braucht.
Die Grundpflege wird ähnlich sein, aber die Detailpflege kann unterschiedlich sein, das ist richtig, ja.
Okay, jetzt ist es, haben Sie gesagt, gar nicht so leicht zu sagen, oder eigentlich ist gar nicht möglich zu sagen, welche Pflege die richtige ist, weil es einfach so vielfältig ist. Wie ist es denn bei Krankheiten oder Schädlingen oder Fehlern, die man machen kann? Es gibt doch bestimmt elementare Fehler, da geht jeder Rasen kaputt, nehme ich mal an.
Man kann ihn überwässern, man kann ihn überdüngen, man kann ihn zu stark belasten, damit einfach die Bodenverhältnisse zum Schluss nicht mehr stimmen, damit die Wurzel nicht mehr sauber wachsen kann. Also es gibt schon mehrere Möglichkeiten, einen Rasen schlecht zu behandeln, zu Tode zu pflegen, aber auch zu schlecht zu pflegen, das heißt zu wenig zu pflegen, auch dann wächst er nicht. Also da gibt es zig Möglichkeiten und wie gesagt, wenn er halt unter Stress steht, wenn er zu wenig Wasser abbekommt oder auch zu viel Wasser abbekommt, dann können natürlich Krankheiten auftreten.
Was sind denn da die häufigsten Krankheiten?
Man unterscheidet zwischen Sommer- und Winterkrankheiten. Im Winter sind es vor allem die Schneeschimmelerkrankungen, die eine Rolle spielen. Und im Sommer können je nach Stress für die Rasenoberfläche, zum Beispiel Hitze, können dann Anthracnose, Sommerfusarium, Blattfleckenerreger auftreten. Oder bei übermäßigen Niederschlägen oder übermäßiger Bewässerung, bei schlechter Drainage, können dann im Boden Pythiumarten, Brown Patch und sonstige Sachen auftreten. Dann treten in den letzten Jahren wieder verstärkt Hexenringe auf. Insgesamt sind ungefähr 40 bis 50 pilzliche Erkrankungen bekannt bei den Rasengräsen. Aber in erster Linie kommt das, was ich vorher genannt habe, vor. Und das sind alles so Schwächeparasiten, die nur dann auftreten, wenn irgendetwas am Rasen nicht stimmt.
Kann man gegen diese Parasiten vorgehen?
Man kann dagegen vorgehen, das ist ganz klar. Man hat auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, über eine gute fachliche Praxis den Rasen so gut zu pflegen, dass er keinen Stress erfährt. Dann haben diese Rasenkrankheiten wenig Chancen. Und alternativ dazu stehen uns natürlich auch Pflanzenschutzmittel zur Verfügung, falls tatsächlich dann mal was auftritt, dass man also mit diesen Pflanzenschutzmitteln die Rasenkrankheiten bekämpft.
Und dauert es dann lange, bis er wieder hergestellt ist?
Das kommt darauf an, um was es sich handelt. Man muss natürlich, wenn Krankheiten auftreten, die irgendwie stressbedingt sind, muss man versuchen, natürlich die Stressursache zu beheben und zukünftig zu vermeiden. Wenn es zum Beispiel Staunässe ist, dann muss ich halt schauen, ob die Drainage wieder in Ordnung kommt. Da muss ich also dafür sorgen, dass einfach der Wasserabfluss funktioniert und das kann dann schon lange dauern. Das kann aufwendig sein, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber manchmal geht es auch relativ schnell.
Kann man denn eigentlich jeden Rasen noch retten oder gibt es auch hoffnungslose Patienten?
Das kommt darauf an, was die Ursachen sind. Das ist eine Frage, die ich als Berater häufig gestellt bekomme. Aber das hängt vom Einzelfall ab. Man muss die Ursache herausfinden, warum der Rasen sich im schlechten Zustand befindet. Wenn die Ursachen einfach zu beheben sind, kann man relativ schnell Erfolge erzielen. Wenn die Ursachen schwerwiegender Art sind, muss man erstmal klären, was ist günstiger, die Ursache zu beheben oder die Rasenfläche neu zu gestalten. Und das ist natürlich eine relativ aufwendige Geschichte manchmal. Es ist nicht immer offensichtlich, was sind die Ursachen. Aber da muss man dann also Schritt für Schritt vorgehen und muss dann schauen, dass man möglichst schnell wieder die Funktionsfähigkeit herstellt. Und das kann manchmal durch Regenerationsmaßnahmen sein, aber manchmal muss man auch tatsächlich die Rasenfläche erneuern.
Das hat man ja im Profifußball jetzt doch relativ häufig, oder? Dass Vereine einfach den Rasen wegnehmen, einen neuen Rollrasen auslegen und fertig.
Ja, im Profifußball ist es so, dass der Rasen in der Zwischenzeit zu einer sogenannten Wegwerfware geworden ist. Man pflegt nicht mehr immer unbedingt so intensiv, wie man es vielleicht tun sollte, sondern macht nur die nötigsten Dinge und wenn dann der Rasen abgespielt ist, kommt ein neuer drauf. Das heißt, es wird ein neuer Rollrasen ausgelegt, der alte wird vorher abgefräst Und dann hat man innerhalb von kurzer Zeit, werde ich nicht, natürlich wieder einen Top-Rasen zur Verfügung.
Lässt sich eigentlich aus der Farbe des Rasens irgendwas über seinen Zustand ableiten?
Man kann an der Farbe schon erkennen, wie es im Rasen geht. Wenn er zum Beispiel blass ist, könnte das auf einen Ernährungsmangel hindeuten. Dann schreit er nach Dünger. Es kann aber auch spezielle Symptome von Mangel, sonstigen Mangelerkrankungen sein, von einzelnen Nährstoffen nur sein. Oder es können auch Schadsymptome von Gräserkrankheiten sein, die ebenfalls die Gräserfarbe beeinflussen können, bevor die Symptome richtig zum Vorschein kommen. Und man hat ja hier die Möglichkeit, zum Beispiel über eine Stressbrille, die empfängt Infrarotstrahlen, zu schauen, wie es dem Rasen geht. Denn durch die Brille kann man erkennen, welche Bereiche sind schlechter gestellt und welche sind im guten Zustand. Und dann kann man rangehen und sich die Sache etwas genauer ansehen. Das kann man mit dem Auge allein nicht erkennen, sondern das kann man wirklich nur über diese Stressbrille erkennen.
Könnte jetzt zum Beispiel ein Fußballplatzwart nicht einfach den Rasen auch grün anpinseln, dann fällt es vielleicht gar keinem auf und es sieht wieder besser aus?
Das wird tatsächlich gemacht, das wird insbesondere im Frühjahr gemacht oder auch im Rasen im Jahr über. Wenn die Rasenfläche repräsentativ aussehen soll, dann kann man das mit einer Lebensmittelfarbe besprühen und das ist eine grüne Farbe, sodass man eine einheitliche Farbe bekommt. Das ist vor allem dann der Fall im Frühjahr, wenn man also einen neuen Rollrasen gelegt hat, der vielleicht noch nicht so ansehnlich ist und es werden dann Fernsehaufnahmen gemacht.
Das gibt es also tatsächlich.
Tatsächlich, ja.
Okay. Wenn man jetzt mal an die WMs denkt, die in Deutschland waren, also eine war 1974, eine hat Deutschland 2006 ausgerichtet. Welche sind denn da die gravierendsten Unterschiede im Bereich der angewandten Methoden und auch der Technologien in der Rasenpflege?
Also in der Rasenpflege hat sich einiges geändert, aber fangen wir einmal zunächst bei der Rasentragschicht an. Das dürfte der gravierendste Unterschied sein, denn damals hat man noch nicht diesen Aufbau gehabt, den man als 2006 hatte. Daneben war noch die Rasenheizung, die gab es 1974 noch nicht in dem Umfang und wenn überhaupt. 2006 ist es Standard gewesen in den Stadien. Und dann hat sich die Qualität der Rasengräser deutlich verbessert, das ist auch der Fall. Und dann haben sie natürlich auch bei Pflege der Rasenflächen mehr Möglichkeiten gegeben. Sie sind verfeinert worden, die Pflegemöglichkeiten der Bodenbearbeitung insbesondere. Und das hat sich natürlich dann ausgewirkt auf ein besseres Wachstum, auf dichtere Rasennarben, belastbare Rasennarben. Also da hat sich schon einiges getan seit 1974.
Wenn ich da an das Regenspiel gegen Polen denke, dann gab es da wahrscheinlich auch noch kein Drainagesystem.
Es gab ein Drainagesystem, aber noch nicht so ausgeprägt wie heute. Man hat heute einen ganz anderen Wasserschluckwert als Kenngröße, den eine Rasentragschicht haben muss. Das war damals in der Form alles noch nicht so bekannt.
Ja, und zur WM 2006, da hat man sich dann ja auch Gedanken gemacht und hat eine Expertenkommission gegründet, die den Aufbau der Spielflächen beratend organisieren solle. Da waren Sie auch dabei.
Ich war anfänglich dabei, das ist richtig. Da ging es aber mehr darum, welche Rasennarbe man in die entsprechenden Stadien reinbringt. Wir haben uns da 3 Jahre zuvor schon getroffen und vom DFB-Vertreter war da wenig Verständnis da, dass man einfach sich irgendwann einmal hinsetzen müsste und festlegen müsste, wie soll die Rasenmischung einfach sein für die WM-Stadien, denn man benötigt einfach Zeit, um den Rollrasen zu produzieren. Das kann man nicht ein Jahr vorher machen, sondern sollten mindestens 2 Jahre zuvor zur Verfügung stehen. Und das hat sich einfach hingezogen und zum Schluss hat man sich dann auf ein kleines Beraterteam geeinigt, das dann voll die restlichen Planungen durchgeführt hat.
Das heißt, Sie haben die Expertenkommission dann vorzeitig verlassen?
Es sind einige Leute einfach ausgeschieden, beziehungsweise sind nicht mehr gerufen worden. Und es wurde dann durch ein kleineres Team dann vollends bis zum Ende begleitet.
Ja, und die haben ja dann auch irgendwas auf den Rasen gebracht. Wie war denn jetzt der Zustand der Rasen bei der WM 2006 für Sie?
Der war sehr unterschiedlich. Ich habe es in erster Linie mal über das Fernsehen beobachten können, aber in 2 Stadien war ich dann direkt vor Ort. Das war sehr unterschiedlich. In einem Stadion mussten wir sogar ganz schnell Regenerationssaat liefern, weil die Narbe nicht die entsprechende Dichte und Scherfestigkeit aufwies. Und in einem anderen Stadion war ich dann nach der WM und dort wurde sofort die Sode wieder ausgetauscht, weil die Qualität unzureichend war. Aber wie gesagt, es waren nur in zwei Stadien, wo ich das beurteilen kann. Im Fernsehen sah das insgesamt alles besser aus als in der Realität.
Können Sie eigentlich noch Fußball schauen, ohne auf den Rasen zu sehen?
Nein, das geht nicht mehr.
Auch nicht am Fernsehen?
Auch nicht am Fernsehen. Das ist bei uns in der Familie schon so geprägt.
Okay. Und wie ist denn der Zustand deutscher Profirasen allgemein?
Ich denke, dass wir, wenn wir das vergleichen mit 1974, ein ganzes Stück weiter sind. Die Qualität hat sich einfach insgesamt verbessert. Man hat mehr Möglichkeiten auch in der Messtechnik, was die Rasentragschicht betrifft. Man hat sich da entsprechende DIN-Normen, die man einhalten muss beim Einbau dieser Rasentragschicht, bei der Pflege der Rasentragschicht. Dann habe ich auch bei der Zusammensetzung der Rasenmischung hat sehr viel getan. Also da ist in der Zwischenzeit einiges geschehen. Und was natürlich ein ganz großes Problem heutzutage ist, sind die Lichtverhältnisse, denn die modernen Stadien werden natürlich mehr so nach architektonischen Gesichtspunkten gebaut und nach Event-Gesichtspunkten, und der Rasen spielt da so bei der Planung nicht die entscheidende Rolle. Aber wir haben heutzutage Beleuchtungseinrichtungen, damit können wir diese Lichtverhältnisse ausgleichen. Aber das ist eine sehr kostspielige Sache, da fallen ungefähr für Kosten zwischen 100.000 bis 250.000 Euro im Jahr an, allein an Stromkosten, um diese Beleuchtungseinrichtungen zu betreiben. Aber diese Zusatzbeleuchtung hat sehr viel an Qualität gebracht, sodass wir eigentlich heute eigentlich eine relativ gute Qualität, Rasenqualität in unserem modernen Stadion haben.
Das wollte ich Sie nachher sowieso noch fragen. Wenn ich ein neues Stadion baue in meinem Verein, worauf muss ich denn dann achten, damit es mit dem Rasen auch klappt? Das heißt, ich müsste gucken, dass genug Licht zum Rasen kommt.
Licht ist ein Faktor, ein ganz entscheidender Faktor. Ohne Licht wächst einfach kein Rasen und der ist sehr lichtbedürftig. Und der zweite Faktor ist die Luftzirkulation. Ich habe es selbst mal bei uns im Gottlieb-Daimler-Stadion erlebt, in Stuttgart, dass man am heißen Tag ungefähr einen Meter über der Rasenfläche eine Temperatur herrschte von fast 50 Grad. Und wenn hier keine Luftzirkulation da ist, dann heizt sich einfach die Narbe auf und kommt in Stress.
Jetzt hat man auf Schalke das ja so gelöst, dass man da in der Arena den Rasen zur Erholung einfach aus dem Stadion fahren kann. Allerdings auf die Schattenseite, wenn ich richtig informiert bin.
Das ist richtig.
Bringt das überhaupt was?
Ja, da liegt in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen Planungsfehler vor. Der rausgefahrene Rasen liegt tatsächlich im Teilschattenbereich des Stadions. Aber in dieser Zusammenhang stellt sich einfach die Frage, wie oft wird er überhaupt rausgefahren und wie lange verbleibt er draußen. Je länger man sich draußen bleibt, umso besser wird das Stadion, wird den Rasen, das ist ganz klar. Das Problem ist nur, wenn Schalke international spielt, wird er natürlich weniger häufig rausgefahren, denn soweit mir bekannt ist, muss bei internationalen Spielen der Rasen zwei Tage vor dem Spiel vor Ort sein. Also im Stadion, die Regelung ist wahrscheinlich auf das Verlegen von Rollrasen zurückzuführen, und wenn Schalke mittwochs international spielt und zusätzlich noch Heimspiele hat, dann lohnt es sich eigentlich kaum, den Rasen rauszufahren.
Ja, in Dortmund, auch das habe ich mal gelesen, ist angeblich das Westfalenstadion so steil, dass der Rasen nicht immer Licht bekommt. Stimmt das?
Das ist richtig, und die haben auch über die gesamte Rasenfläche inzwischen Beleuchtungseinrichtungen sich angeschafft, um den Rasen zu beleuchten mit hoher Luxzahl. Und das reduziert natürlich auf der einen Seite die Häufigkeit des Austausches und fördert natürlich die Qualität des Rasens, aber es bedeutet auch, dass der Greenkeeper 12 Monate im Jahr die Fläche pflegen muss, düngen muss, mähen muss, weil 12 Monate im Jahr Wachstum bedeutet, dass die Beleuchtung also Wachstum bedeutet.
Ja, Herr Dr. Lung, wir machen nochmal eine kurze Gesprächspause. Hör nochmal einen von Ihren Titeln, den Sie ausgesucht haben. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Und dann sind wir wieder da. Bis gleich. Fußballrasen im Herrengedeck mit Dr. Gerhard Lung vom Institut für angewandte Rasenforschung in Stuttgart. Herr Dr. Lung, wir waren in der Bundesliga stehen geblieben beim Rasen von Schalke und Dortmund. Wie ist es denn eigentlich mit dem englischen Rasen? Dem eilt ja sein Ruf voraus. Ist das auch im Fußball so?
Im Fußball ist es so, die kochen natürlich auch nur mit Wasser, haben dieselben Gräserarten wie wir, dieselben Sorten wie wir und von daher wird sich der englische Rasen, wie man ihn im Stadion antrifft, nicht wesentlich von dem unterscheiden, den man bei uns in der Bundesliga antrifft. Der englische Rasen, der Begriff, der stammt eigentlich eher aus dem Tierrasenbereich. Dort hat natürlich der Rasen eine große Tradition und wird auch entsprechend gepflegt, aber das sind dann andere Gräser, als die wir dann für den Sportrasen verwenden.
Wo Sie gerade das Wort Tier erwähnen, da fällt mir ein, Sie haben irgendwas erzählt vom Berliner Tiergarten. Da gibt es irgendeine verrückte Geschichte, dass der Rasen gar nicht so toll ist, wie man denkt.
Ja, der Ursprung des Namens kommt eigentlich daher, dass damals der König den Bereich um den Tiergarten begrünen wollte, aber damals stand eigentlich noch kein Saatgut zur Verfügung, sondern Rasen hat man damals gepflanzt über Sodenstücke. Und er hat dann die ganzen Bauern aufgerufen, ihre Tennen zu räumen, wo das Heu eingelagert wird. Und mit dem Heu kommt automatisch natürlich auch Rasensaatgut mit in die Tenne. Und die haben das dann ausgefegt, haben das alles zusammengetragen und haben so auf diese Weise dann Saatgut gewonnen. Und damit wurde dann der Berliner Tiergarten angesehen. Das waren Futtergräser, die damals verwendet wurden. Und so gab es zum ersten Mal überhaupt eine Saatgutmischung, die aber eigentlich auf Futtergräser zurückgeht und das wurde dann nicht beibehalten. Das ist aber kein Qualitätskriterium Berliner Tiergarten, sondern häufig ist es so, dass man in den Läden, also wenn man Berliner Tiergarten kauft, eigentlich ein wildes Gemisch von irgendwelchen Gräsern bekommt, was aber keineswegs hochwertig ist und große Qualität bedeutet. Man hat es also mehrfach schon untersucht und das hält eigentlich den Vergleich mit hochwertigen Rasenmischungen, die man eigentlich für Sportrasen oder für Wohn- und Gebrauchsrasen verwendet, überhaupt nicht stand.
Zum Thema untersucht, werden Sie eigentlich von Vereinen kontaktiert, um deren Rasen genauer zu untersuchen?
Ich werde häufig kontaktiert oder wurde in der Vergangenheit auch immer wieder kontaktiert, aber es ist einfach so, dass wir meistens dann erst gerufen werden, wenn irgendwelche Probleme da sind, die zu lösen sind, nicht unbedingt jetzt um Rasen nur so zu begutachten, sondern wenn tatsächlich Problemfelder da sind, die vielleicht von anderen Kollegen auch nicht gelöst werden konnten.
Ist denn eigentlich in Deutschland so eine Winterpause mit Blick auf den Rasen jetzt tatsächlich nötig oder könnte man inzwischen bei all der Technik auch bedenkenlos durchspielen?
Im Stadion ist eine Winterpause nicht mehr notwendig mit den modernen Methoden, die wir haben, Rasenheizung, Beleuchtungseinrichtungen. Aber gehen wir mal raus in die Regionalligen, wo wir also auf der freien Fläche draußen sind. Dort ist auf jeden Fall eine Winterpause notwendig. Bei Frost sollte man Rasen nicht betreten. Und wenn im Winter gespielt wird, muss man einfach damit rechnen, wenn Schäden auf der Rasenfläche entstehen, dann Rasen kann sie nicht natürlicherweise regenerieren. Das geht erst im Frühjahr wieder und je intensiver ein Rasen über Winter abgespielt wird, umso länger dauert es auch mit der Regeneration im Frühjahr.
Und jetzt ist ja so, dass auch viele Amateurvereine ihren Rasenplatz regelmäßig sperren, zum Beispiel keine Trainingseinheiten drauf erlauben oder auch keine Jugendspiele. Ich höre jetzt da aus Ihrer Antwort vorher schon raus, dass das vermutlich doch durchaus sinnvoll ist dann.
Es ist sinnvoll, weil es ist ja so, es müssen gewisse Qualitätskriterien erfüllt sein, wenn ein Ligaspiel auf dem Rasenfläche stattfinden soll. Darüber entscheidet dann der Schiedsrichter. Und wenn natürlich alle Einheiten, Trainingseinheiten und so weiter natürlich auf der Rasenfläche durchgeführt werden, dann leidet der Rasen darunter. Der lässt natürlich auch nur eine bestimmte Belastbarkeit zu. Und wie gesagt, die Regeneration, die natürliche Regeneration einer Rasenfläche benötigt einfach Zeit und das hat man natürlich zwischen den einzelnen Heimspielen nicht. Das reicht meistens nicht dazu aus und deswegen machen die Vereine einfach so, dass sie nur eine bestimmte Intensität, Spielintensität auf den Rasenflächen zulassen, die auch für die Ligaspiele herangezogen werden.
Wäre es denn denkbar, dass man da Kunstrasen einfach nimmt, um das ganze Problem zu umgehen?
Jein. Man meint immer, Kunstrasen ist die Lösung aller Probleme, was mit Rasen zu tun hat. Sicherlich ist ein Kunstrasen belastbar als ein Naturrasen. Das steht außer Frage, das ist ganz klar. Aber Kunstrasen muss genauso gepflegt werden wie ein Naturrasen. Das ist also nicht kostengünstiger, die Pflege ist genauso aufwendig. Ich muss einen Kunstrasen regelmäßig reinigen. Ich muss das Granulat Salat, was ich da einfülle, regelmäßig rausholen, reinigen, wieder rückverfüllen. Ich muss die Faser regelmäßig aufrichten, also aufbürsten. Auch das muss ich alles machen, um die Funktionsfähigkeit eines Kunstrasens zu erhalten. Und dann ist es so, bei einer starken Belastung rechnen wir heutzutage damit, dass eine Kunstrasenfläche maximal 10 ab eventuell 15 Jahre hält, dann muss die ausgetauscht werden. Und dann kommen natürlich auf den Betreiber nochmal Kosten zu, denn in der Regel ist es so, dass es sich um Sondermüll handelt und da ist die Entsorgung relativ kostspielig. Also ein Kunstrasen ist nicht günstiger als ein Naturrasen, aber er ist halt insgesamt von der Belastbarkeit günstiger oder besser gestellt als ein Naturrasen. Er kann einfach insgesamt mehr belastet werden.
Wo liegt in Deutschland aktuell der schönste Naturrasen?
Das ist eine gute Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann, weil so eine Aussage wäre eine Momentaussage. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand sich der jeweilige Rasen befindet. Das kann in einer Woche schon wieder ganz anders aussehen.
Okay, Herr Dr. Lung, wir sind am Ende. Ich danke Ihnen, dass Sie sich eine Stunde Zeit fürs Herrengedeck heute Abend genommen haben. War hochinteressant und kurzweilig.
Gut.
Und ich schicke Ihnen ganz liebe Grüße nach Stuttgart. Und
vielen Dank.
Ja,
Grüße nach Ulm.
Sie haben vermutlich genug zu tun. Es wächst ja überall genug Rasen.
Ja. Alles klar. Vielen Dank.
Gerne. Bis dann.
Tschüss.
Das war das Herrengedeck am heutigen Sonntag auf Radio Free FM. Schaut auch mal auf der Homepage von Free FM vorbei. Das ist www.freefm.de. Dort findet ihr beim Herrengedeck auch alle Sendungen zum Nachhören. Das gleiche auf herrengedeck.blogspot.de. Und meldet euch gerne. Nehmt Kontakt auf über Facebook oder per E-Mail. herrengedeck@freefm.de. Auf Sendung geht die Sendung für Fußballkultur dann wieder in 2 Wochen. Zu Gast bei mir sind dann die Macher des Berliner Fußballmagazins No Dice. Hier und da die Gentlemen aus England, Schottland und Irland kommen und No Dice tatsächlich ein englischsprachiges Magazin ist, sendet das Herrengedeck in 14 Tagen dann komplett auf Englisch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntagabend. Ich bleibe grün mit Fiddler's Green und sage dann danke fürs Einschalten. Macht's gut.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik.
Andreas Kulik.
Mit Andreas Kulik.
Herrengedeck auf Radio Free FM.